Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir in der prähospitalen Notfallmedizin messen können, prägt maßgeblich die Entscheidungen, die wir draußen treffen. Genau darüber haben wir bereits in unserer Weihnachtsepisode Nummer 28 gesprochen, gemeinsam mit meinem Gast Clemens Harrer und am Beispiel der prähospitalen Blutgasanalyse. Ein klassisches intensivmedizinisches Diagnostiktool, das wir in unserem System in Wien heute flächendeckend einsetzen. Mit dieser Episode führen wir diesen Gedanken konsequent weiter, denn heute geht es um Arterial Lines und die invasive Blutdruckmessung. Ebenfalls ein Instrument aus der Intensivmedizin, das unserer Meinung nach völlig zu Recht zunehmend Einzug in die prähospitale Notfallmedizin hält. Innerklinisch ist die invasive Blutdruckmessung bei kritisch kranken Patientinnen und Patienten selbstverständlich, aber prähospital wird sie teilweise immer noch kontrovers diskutiert hinsichtlich Nutzen, Aufwand und Zeit. Dabei begegnen wir draußen tagtäglich genau jenen Situationen, für die invasive Blutdruckmessung eigentlich wie gemacht ist. Kreislaufinstabile Patientinnen und Patienten, Reanimationssituationen, schwere Schädel-Hirn-Traumata oder Narkoseeinleitungen. Die Liste der Argumente der Pro-Stimmen dafür ist lang. Und eine dieser Stimmen ist die meines heutigen Gastes und lieben Kollegen aus unserem Oberärztinnen-Team, Dr. Tom Hamp, Anästhesist und Intensivmediziner, der dieses Thema seit vielen Jahren aus innerklinischer wie präklinischer Perspektive denkt und sich in unzähligen Vortragen und Kaffeediskussionen mit Feuer und Flamme dafür stark macht. In dieser Episode geht es aber nicht um Technik um der Technik willen. Es geht um präzises Blutdruckmanagement, um paralleles Arbeiten im Team und um die Frage, wie viel moderne Intensivmedizin heute schon vor dem Schockraum beginnen darf. Und an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich euch ganz bewusst einladen, Teil dieser Diskussion zu werden. Wie erlebt ihr dieses Thema? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Fragen beschäftigen euch dazu? Schreibt uns dazu gerne an response.podcast@mr70.wien.gv.at oder schickt mir euren Input direkt über Instagram an @drbenthal. In zukünftigen Episoden werden wir dann ausgewählte Rückmeldungen aufgreifen, kurz kommentieren und als kleine Einspielung wieder ins Podcast-Format zurückspielen. Jetzt freue ich mich auf ein spannendes Stündchen Notfallmedizin mit euch. Mein Name ist Ben Thal, willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts und wie immer gute Unterhaltung.
Du hörst den Response Notfallmedizin Podcast.
Bitte auf die Rettung!
Deine Wissensquelle zur spannenden Welt der Notfallmedizin. Präsentiert von der Berufsrettung Wien.
Bitte beruhigen Sie sich und geben Sie mir eine Rückrufnummer, ja?
Durch die heutige Sendung führt dich aus dem Team unserer Oberärzte Dr. Ben Thal.
Und das Jahr ist noch jung und trotzdem feiern wir heute schon so etwas wie eine kleine Jubiläumsepisode von unserem Podcast, nämlich Episode Nummer 30, die wir heute gemeinsam miteinander bestreiten. Und lieber Tom, dir darf ich bei dieser Gelegenheit hochoffiziell das inoffizielle Label Response Podcast Guru verleihen, denn du bist nämlich heute bereits das vierte Mal bei uns zu Gast, was mich natürlich ganz besonders freut. Auch heute wieder herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich komme immer wieder sehr, sehr, sehr gerne.
Und wir haben uns heute ein Thema rausgepickt, das uns beiden, glaube ich, in den letzten, ja, sagen wir mal, halbes Jahr, immer wieder zu Diskussionen hingerissen hat. Und ich durchaus jemand war, der erst im zweiten Aufwaschen ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen ist. Die Rede ist von der Arterial Lines und von dem ganzen invasiven Blutdruckmanagement, wo du ja ein großer Advokat bist. Und das ist auch eigentlich gleich die erste Frage, die ich dir stellen will, weil du bist ja selber Anästhesist und Intensivmediziner und innerklinisch ist ja in der Intensiv- und Anästhesie der arterielle Zugang ein selbstverständliches Monitoring-Instrument bei kritisch kranken Patienten. Und dennoch hat sich dieses Konzept Prähospital bislang eigentlich nicht im gleichen Ausmaß etabliert, obwohl sind wir jetzt zunehmend auch in unseren Fahrzeugen, also bei uns bei der Berufsrettung Wien sowieso, aber auch draußen im Feld, man es immer häufiger erlebt, dass diese Systeme zur Verfügung stehen. Und wir natürlich da draußen auch mit ähnlich instabilen Patientinnen und Patienten konfrontiert sind. Glaubst du, dass wir uns prähospital generell noch zu sehr auf klinische Surrogate verlassen und invasive, physiologisch saubere Monitoringverfahren wie die Arterial Line deshalb noch zu selten nutzen? Oder was siehst du da als die Ursachen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ben. Gehen wir noch ein bisschen zurück, wenn du sagst, innerklinisch ist es eine total etablierte Methode.
Zumindest im OP und auf Intensivstationen.
Ja, richtig. Dann stimmt das prinzipiell. Aber interessanterweise wurde ja kürzlich erst hinterfragt von einer großen Studie, ob das wirklich notwendig ist. Also in dieser Studie haben sie Patienten im Schock auf der Intensivstation entweder mit oder ohne Arterie quasi versorgt. und das, den Effekt auf das Outcome gemessen. Und rate mal, was war der Unterschied in der Mortalität?
Wahrscheinlich nicht so gewaltig.
Gar nicht, ja.
Man muss nebeneinander ist auch wieder so die 30-Tage-Durchschnittsmortalität oder so genau angeschaut worden, weil irgendwie seit das so gemacht wird, machen so einige Studien keinen Spaß mehr. Gell?
Ja. Ja, das stimmt. Und also nur zur Verteidigung kann man auch sagen, das waren Patienten alle auf der Intensivstation, die meisten im septischen Schock, also wirklich ein Großteil im septischen Schock. Und es waren Patienten, die im Schnitt nach 6 Stunden auf der Intensivstation randomisiert wurden. Das heißt, die Orgelphase, die wir draußen erleben mit Blutdruck extrem niedrig, Therapie noch nicht etabliert, die war da gar nicht dabei bei dieser Studie. Also ich glaube, wahrscheinlich kann man einen Patienten im septischen Schock nach 6 Stunden die Arterie rausziehen und es wird nicht viel passieren im weiteren klinischen Verlauf. Mhm. Aber eben wenn wir nach insbesondere Prähospital gehen, dann haben wir dort tatsächlich, glaube ich, noch instabilere Patienten als eben auf so einer Intensivstation. Und deswegen die Frage, warum haben wir das bisher noch nicht gemacht, kann ich nicht eindeutig beantworten. Ich glaube, es ist eine Mischung, dass die Monitore früher auf unseren Rettungsautos das noch nicht technisch konnten. Dann gab es eine Phase, wo Prähospital nicht nur Leute gefahren sind, die das trainiert haben oder aus ihrer Ausbildung her konnten. Ja, und dann war halt lange Zeit schon Notarztwagen draußen etabliert ohne Arterie und dann ist es, ja, brauchen wir nicht.
Für mich macht es überhaupt so ein bisschen den Eindruck, als ist es manchmal schwer in unserem Umfeld so eingetrampelte Pfade zu verlassen. Weißt du, es ist einfach klar, dass im Rahmen von Monitoring EKG, Pulsoxe und nicht invasiver Blutdruck draufkommt. Und alles, was irgendwie diese Wohlfühlzone gefährdet, wird dann sehr schnell als Gefahr wahrgenommen. Das ist ja eigentlich beim Stethoskop und beim Ultraschall so ein bisschen das Gleiche. Wir kriegen auch dort immer im Rahmen vom prähospitalen Ultraschall so ein bisschen vorgeworfen, ja, das braucht doch nur Zeit. Wenn es aber darum geht, schon im Primary Assessment, also der zeitkritischsten Phase, das Stethoskop zur Hand zu nehmen, hinzuhalten und eigentlich wohlwissentlich ein Werkzeug in der Hand zu haben, das von der Sensitivität massiv unterlegen ist und trotzdem kriegen wir es irgendwie nicht raus und halten an dem fest. Und so kommt es mir auch irgendwie bei der Arterial Line vor.
Ja, absolut, gebe ich da vollkommen recht. Das ist ja auch das häufigste Argument, das einem da entgegengeworfen wird, mit das verzögert doch nur den Transport etc. Und das ist halt auch aus der Geschichte heraus ein bisschen so gewachsen, dass wir prähospital wenig machen konnten, ja, weil wir erstens Leute draußen hatten, die schlecht ausgebildet waren, also sowohl auf Sanitäterseite als auch auf ärztlicher Seite. Das waren keine richtigen Notfall-Intensivmediziner, sondern das waren halt, wir bringen Leute hoffentlich lebend ins Spital. Deswegen hat man sich aufs Minimalste fokussiert und geschaut, dass man schnell in einen Bereich kommt, wo halt mehr Therapie angeboten wird. Mhm. Aber mittlerweile hat sich das ja total geändert.
Ja, voll.
Also wir führen ja tatsächlich, unsere Rettungsautos sind ausgestattet wie eine Intensivstation. Die Leute sind wahrscheinlich noch mehr trainiert, auf Notfälle zu behandeln, als auf einer Intensivstation das Durchschnittsteam trainiert ist, weil dort hat man halt kritisch Kranke, aber keinen Notfall kritisch Kranken. Und wir haben auch, zumindest in Wien, Notärzte, die wirklich aus Akutbereichen kommen und die auch aufgrund des neuen Ausbildungssystems für Notärzte einfach top ausgebildet sind und die innerklinische Expertise problemlos auf die Straße bringen können. Und jetzt muss man sich halt überlegen, wie lasse ich dem Patienten am schnellsten die notwendige Therapie angedeihen? Wie geht es am schnellsten? Packe ich ihn zusammen und fahre ins Spital mit den Nachteilen der Transport, der halt immer eine Viertelstunde, 20 Minuten, egal wie nah das Spital ist, dauert, ist halt schlecht versorgt. Versus ich nehme mir 10 Minuten draußen länger Zeit, dafür hat der Patient schon prähospital die notwendige Therapie.
Ja.
Und so ist es mit der Arterie auch. Ja. Also wir wissen zum Beispiel von den Schädel-Hirntrauma-Patienten oder von generellen intrakraniellen Notfällen, dass der Blutdruck dort wahrscheinlich schon ein relevanter Faktor ist im Outcome. Und wenn wir jetzt nicht invasiv Blutdruck messen, dann machen wir das erstens nur im Intervall.
Ja.
Und zweitens gibt es halt auch einige Studien, die sagen, man misst einen Blödsinn. Vor allem wenn an den Extremen des Blutdrucks.
Ja.
Wenn der Blutdruck wirklich niedrig ist, dann sagt er, nee, ist eh nicht so schlecht.
Ja.
Und wenn er extrem hoch ist, sagt er, naja, so hoch ist er auch nicht. Mhm. Also da gibt es relevante Diskrepanzen zwischen dem invasiv gemessenen, der halt der richtige Blutdruck ist, und dem nicht invasiv gemessenen.
Wobei ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich prähospital aufgrund der Tatsache, dass wir in unseren Breitengraden eines der wenigsten vollarztbesetzten Rettungsdienstsysteme sind, wahrscheinlich gar nicht so gut untersucht ist.
Ja, natürlich nicht. Eben. Weil also alle Studien, die man präklinisch machen möchte, sind total schwierig,
ja.
Weil alle halt in Zeitdruck und im Stress und Notfall und Einverständnis Problematiken sind. Das heißt, prähospitale Studien sind einfach schwierig und es ist tatsächlich also deutlich schlechter als innerklinisch untersucht, wie der Blutdruck präklinisch überhaupt gemessen wird, wie verlässlich der gemessen wird etc. Aber die Studien, die es gibt, zeigen eindeutig, also der nicht-invasive Blutdruck ist wahrscheinlich nicht die beste Variante.
Ja, es ist auch witzigerweise, auch wenn man ein bisschen die internationalen Podcast-Formate hört, wird das auch im Moment in Emergency Rooms ziemlich heiß diskutiert, dass eigentlich auch dort immer noch zu wenig arteriell monitiert wird. Und dass eigentlich heute die Indikation sein sollte, jeder kritisch kranke Patient, respektive jeder, der im Schock ist, sollte eigentlich ein arterielles Monitoring bekommen. Welche klinischen Situationen oder Krankheitsbilder profitieren jetzt deiner Meinung nach am meisten prähospital schon von so einem arteriellen Monitoring? Gibt es da für dich Must-Have-Indikationen? Du hast kurz angesprochen Schädel-Hirn-Trauma, respektive auch klare No-Go-Situationen.
Ja, also ich glaube, Schädel-Hirn-Trauma ist das am besten untersuchte Patientenkollektiv, wo die engmaschige und die genaue Blutdruckkontrolle positive Effekte haben wird wahrscheinlich.
Du hast das zuerst ein bisschen weiter gefasst noch in intrakranielle Notfälle.
Ja, richtig, nur es ist halt bei den intrazerebralen Blutungen, Schrägstrich Schlaganfall, nicht so exzessiv untersucht wie beim Schädel-Hirn-Trauma. Aber ich glaube schon, dass man das da extrapolieren kann, weil ja der gleiche Pathomechanismus dahinter steckt, also zerebraler Perfusionsdruck und arterieller Blutdruck und intrakranieller Druck. Das heißt, bei diesen Patienten kann ich mir durchaus vorstellen, dass das einen sehr hohen Effekt hat. Ob das jetzt beim septischen Patienten, ja Urosepsis-Patient, wirklich einen wesentlichen Effekt hat, ja, der ist halt hypoton, aber der ist stabil hypoton.
Ja.
Und wenn ich als Surrogatparameter habe, spricht mit mir, dann weiß ich, das Hirn ist wahrscheinlich ausreichend durchblutet. Beim Schädel-Hirn-Trauma Grad 1 mache ich auch keine Arterie, weil ich ja messen kann, ob genügend Blut ins Hirn kommt oder nicht.
Ja. Bleiben wir mal beim Schädel-Hirn-Trauma. Zumindest bei dem Schädel-Hirn-Trauma, das wir draußen zumeist werden intubieren müssen, aber also, einem gewissen Level.
Dann können wir das gleich weiterfassen. Also aus meiner Sicht alle Patienten, die draußen eine Narkoseeinleitung brauchen. Warum sage ich das so? Harte Daten gibt es natürlich nicht, aber in einem OP würde kein Mensch einen Patienten, der schockiert ist, ohne vorherige Anlage von einer Arterie einleiten. Also in jedem Herz-OP bekommt man zur Begrüßung, auch wenn man nur einen Bypass bekommt, eine Arterie.
Ja.
Warum macht man das so großzügig? Weil die Komplikationsrate halt auch niedrig ist.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, ja, prähospital ist das viel schwieriger und da macht man alles unsteril und da fällt dann wahrscheinlich der Arm ab, weil er rauseitert. Das ist mittlerweile nachgewiesen, dass es halt nicht so ist.
Ja.
Also die Komplikationsrate auch bei prähospital angelegten Arterien ist extrem gering.
Ja, außerdem kann man ja wechseln zur Not. Also wenn jetzt das unter irgendwelchen wirklich grausligen Bedingungen gemacht wurde und man das bei der Übergabe sagt.
Ja, natürlich.
Ist das ja auch etwas, was man antizipieren kann ein Stück weit.
Ja. Also das als Argument lasse ich nicht mehr gelten. Also für mich die prähospitalen Patienten, die prähospital eine Narkose brauchen und alle Patienten im Schock. Jetzt ist es halt schwierig zu definieren, was Schock ist. Also kann man nicht festmachen an irgendwelchen Werten. Ja. Aber jeder, wo man vom Bauchgefühl sagt, oh, naja, der schaut schon wirklich schlecht aus.
Ja, voll.
Was kauft man sich ein, wenn man jetzt draußen ein arterielles Monitoring etabliert? Man kauft sich ein, einerseits die Komplikationen durch die Punktion.
Ja.
Da haben wir schon gesagt, die sind gering, also eine Ischämie ist extrem unwahrscheinlich, eine relevante Infektion, Katheter assoziiert, auch extrem selten. Das heißt, das Risiko ist wahrscheinlich als wirklich gering einzustufen. Das andere, was man noch beachten muss, natürlich dauert es ein bisschen Zeit.
Ja.
Also wer schon öfter im OP war und gesehen hat, wie da herumgestochen wird, eine Arterie auf der Seite geht nicht, dann geht man auf die andere Seite, trifft fünfmal nicht, dann kann das schon manchmal 20 Minuten dauern.
Ja.
Allerdings, wenn man den Ultraschall nicht verwendet. Wenn man den Ultraschall verwendet, dann ist es in meiner Erfahrung tatsächlich spätestens beim zweiten Versuch drinnen. Und das wäre wahrscheinlich auch für mich der Cut-off, wo ich sage, okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man sich überlegen sollte, geht es nicht auch ohne Arterie oder hat man, beziehungsweise ist einem die Zeit das jetzt wirklich prähospital wert? Oder sollte ich mir nicht überlegen, dass ich jetzt schon ins Krankenhaus fahre? Es gibt ein paar Studien, die haben verglichen die Zeit bei prähospitaler Arterienanlage, bis die Patienten im Spital waren, beziehungsweise bis sie das erste CT im Spital hatten und die haben halt keinen Unterschied gezeigt. Warum ist das so? Weil wenn man es gut kann, dann kann man es irgendwo einbauen, wo sowieso ein Leerlauf ist, wo man als Notarzt zum Beispiel nichts zu tun hat und hat dann halt nichts zu tun, sondern steckt die Arterie hinein, aber rundherum das Team kann ja weiterarbeiten.
Ja.
Also man soll sich einfach überlegen, wo im Einsatzablauf passt gut rein. Ich soll keine halbe Stunde verbrauchen, nur um das zu machen, wenn ich neben dem Spital stehe, das ist schon klar.
Nein, aber man muss sich natürlich immer bewusst sein, dass eben genau dieser Schritt einer der ersten Dinge ist, die nach einem Schock haben auch Zeit brauchen.
Ganz genau. Werden.
Und ich glaube, darum ist es wirklich fair zu sagen, man muss sich das wirklich bei jedem Patienten individuell anschauen. Ich glaube aber mittlerweile, was sich immer mehr so ein bisschen durchsickert in der Denke, ist, dass nicht jeder Patient da draußen einen Schock hat. Ich rede jetzt mal bewusst nicht nur von Trauma, sondern auch von den anderen, sofort jetzt ins Krankenhaus muss. Weil wir auch immer mehr Werkzeuge zur Verfügung haben, um den Patienten wirklich auch schon draußen gut zu helfen. Und ich glaube, ein Patient, den man da ein bisschen ausnehmen muss, ist jetzt der schwere polytraumatisierte Patient, der wirklich exsanguiert und von dem ich weiß, diese Blutung wird wahrscheinlich nur der Unfallchirurg stoppen können. Aber selbst bei diesen Patienten gibt es trotzdem auch immer noch gewisse Fenster, die entstehen können, wo ich halt so eine Arterial Line anlegen kann. Wie siehst du das?
Ja, also wenn du jetzt das Beispiel bringst, der exsanguinierende Polytrauma-Patient. Wenn ich jetzt 20 Minuten mit dem in ein Krankenhaus fahre und er verliert 1 Liter Blut, wie schwer glaubst du, ist es nach 20 Minuten die Arterie reinzukriegen, wo nur noch 3 Liter Blut im Patienten sind, versus ich mache es jetzt am Notfallort mit Ultraschall, während der Patient, keine Ahnung, zugedeckt wird.
Ja, oder zum Beispiel während die ganze Spineboard-Action hergerichtet wird. Oder wir fahren gerade rein ins Auto und es werden einmal alle Monitore aufgehängt und alles.
Und er ist noch deutlich weniger schockiert als 20 Minuten später im Krankenhaus.
Ja.
Wo dann erst recht der erste Anästhesist herkommt und sich 20 Minuten plagt mit der Arterie und währenddessen nicht ein Auge auf die Massivtransfusion hat, die eigentlich die Therapie wäre.
Ja.
Also ich bin da sehr kritisch, welche Patienten jetzt sicher gar keine Arterie bekommen sollten. Aber wie du richtig sagst, es ist halt ein Abwägen, was kann ich wo machen und was braucht der Patient zu welchem Zeitpunkt. Und wie du richtig sagst, die Möglichkeiten, die wir prähospital haben, haben sich einfach massiv geändert in den letzten Jahren. Also bei den internistischen Patienten fällt mir fast nichts ein, was nur das Krankenhaus bieten kann.
Richtig. Vor allem auch, wenn man nachher diese Sammelsurium an Werkzeugen, das zur Verfügung steht, sinnvoll wirklich zusammenführt. Wir haben das letztens wieder bei einem Case, den wir diskutiert haben, gesehen, wo du auf der einen Seite, wo wir darüber diskutiert hatten, ja, hätte es jetzt Sinn gemacht, diesen Patienten mit dem Bauchstich und der ultraschallmäßig verifizierten intraabdominellen Blutung Plasma zu geben, ja oder nein. Dann eben noch zusätzlich, eben, wie groß ist diese Blutung, sehe ich im Ultraschall. Dann kommt plötzlich noch eben
das Blutgas
mit dem Laktat dazu. Und so setzt sich irgendwie ein Puzzle zusammen mit lauter Dingen, die irgendwie früher nur in der Klinik zur Verfügung gestanden sind. Ich glaube, deswegen ist das durchaus gerechtfertigt. Wir gehen mit dem Patienten durch die erste Chaosphase, aber die zweite Chaosphase wartet im Schockraum. Da kann die Übergabe noch so strukturiert stattfinden, wie wir es letzte Woche
vom Ingo
gehört haben. Ja.
Und lustig, wo du das sagst, weil er hat gesagt, ist der Patient stabil genug für die Übergabe? Was mache ich, wenn er instabil ist? Ja? Also dann muss die Therapie einfach nahtlos weitergehen.
Ja.
Und je mehr ich da vorher schon gemacht habe, desto nahtloser kann das übergehen, weil sonst ist es immer ein Cut, weil jemand innerklinisch beschäftigt ist, diese Basisdinge zu etablieren, wie eine Arterie oder einen funktionierenden Zugang. Und wenn das draußen schon gemacht worden ist, dann können die wirklich hier anschließen.
Eigentlich ist es ja generell so, dass die ganze Katecholamingabe vor 10 Jahren noch ziemlich stiefmütterlich behandelt wurde, weil es da extrem viele Stimmen gab, die gesagt haben, außerhalb eines großen Gefäßes soll man das nicht geben. Dann sind irgendwann einmal so zaghaft die ersten Empfehlungen rund um die Push-Dose-Pressors gekommen.
Ja, total absurd eigentlich, oder? Weil wir Adrenalin immer schon in einer extrem hohen Dosis irgendwo reingespritzt haben.
Richtig, ganz genau. Ja, und jetzt haben wir eigentlich die Situation, dass wir sogar ein Tool haben, wo wir in Echtzeit nachverfolgen können, erzielt das die gewünschte Wirkung. Und ich finde das nämlich gerade in Situationen interessant, wo ich mit einem Medikament arbeite wie dem Noradrenalin, das halt als Push-Dose-Presser, wenn du es so gibst, enorme Spikes produziert und nachher dann aber auch relativ schnell wieder abfällt, dass das eigentlich gar nicht vernünftig steuerbar ist ohne kontinuierliches Monitoring. Wie siehst du das?
Ja, kommt drauf an, wie du es eben gibst. Wenn du es als Push-Dose-Presser gibst, natürlich ist es ein hochpotentes Medikament, das potenziell 300 Systole machen kann und aber nach fünf Minuten dann wieder nur noch 70 Systole hat, wenn du nichts nachgibst. Das heißt, für die kurzfristige Steuerung, eben mit Bolusgabe zum Beispiel nach Narkoseeinleitung, macht natürlich Sinn, das, den Blutdruck Beat zu Beat zu messen. Wenn ich jetzt das längerfristig nur steuern möchte, weil eben septischer Schock und ich möchte im Blutdruck jetzt nicht 50 MAP, sondern 60 MAP haben, aber ob das jetzt in einer halben Stunde soweit ist, ist relativ wurscht, dann drehe ich einfach einen Perfuser auf, lasse den langsam laufen, da reicht sicher die nicht-invasive Blutdruckmessung. Aber kurzfristige Änderungen, natürlich, wenn ich den Blutdruck genau und schnell ändern möchte, dann muss ich es halt messen.
Absolut. Jetzt geht es ja durchaus auch darum, dass bei einer Vielzahl von diesen Patienten diese Blutdruckänderungen durchaus auch iatrogen sein können, eben Stichwort Narkose. Das ist ja auch etwas, was wir wirklich ganz oft beobachten können in der Auswertung von Protokollen, dass, wie hast du so schön gesagt, eingelitten wird, Narkose eingelitten wird und die Patienten nachher sehr, sehr schnell fallen und der Blutdruck der Patienten direkt nach dem Einlatten sehr schnell in den Keller geht. Da setzt sich jetzt zunehmend auch das Bewusstsein durch, dass es durchaus Sinn macht, eben vor dem Einleiten schon eine erste Dosis von Push-Dose-Pressor zu geben, wenn der Blutdruck borderline. Der zweite Aspekt, der da dazugehört, ist irgendwie auch die Tatsache, dass wir immer öfters in Situationen kommen, in denen diese Dinge schon parallel passieren können, weil eben zwei Ärzte draußen sind, wie zum Beispiel in unserem System. Oder halt die Narkose so von Paramedic oder Sanitäter unterstützt wird, dass sogar ein Teil abgegeben werden kann und deswegen dass er fließend ist.
Natürlich, das ist ein großer Vorteil der Ausbildung, die immer besser wird in allen Bereichen, also sowohl bei den Ärzten als auch bei den Sanitätern und Sanitäterinnen. Weil wenn ich jetzt nicht darauf achten muss, ob der Tubus richtig hineinwandert, sondern dass ich das Paket abgeben kann und mich zum Beispiel auf Medikamentengabe und Blutdruckmanagement konzentrieren kann, dann ist das natürlich ideal. Im Schockraum gibt es ja auch Teams, die unabhängig voneinander am gleichen Patienten im großen Ganzen arbeiten. Und mittlerweile geht es halt bei der Rettung auch, weil die Ausbildung entsprechend ist.
Du hast ja das auch bei uns in unserem System angeschaut, wegen dem Zeitverlust, weil das ja eigentlich das häufigste Argument ist. Bitte braucht das jetzt der Patient? Oder ich habe letztens einmal gehört, ja, ist das jetzt wirklich das, was den Patienten rettet? Wie ist denn der durchschnittliche Zeitverlust in unserem System?
Also in unserem System, allerdings haben wir es halt auch eingebaut mit, wir machen es meistens dann, wenn zwei Ärzte oder Ärztinnen vor Ort sind, macht es einen durchschnittlichen Zeitverlust beim schweren Trauma von 50 Sekunden. In einem System, wo nur ein Notarzt oder Notärztin draußen ist, da gibt es auch Untersuchungen aus Deutschland zum Beispiel, da hat es in der Regel 8 Minuten Zeit gekostet, die aber, wenn man es richtig macht, gut investiert sind. Weil das heißt ja nicht, dass die Therapie des Patienten 8 Minuten verzögert wird. Weil die Therapie ist in vielen Fällen, also beginnt ja schon prähospital.
Ja.
Und wenn ich jetzt Blutdruckmanagement generell als Therapie sehe, wie beim Schlaganfall, da ist engmaschiges Blutdruckmanagement eine Therapie. Oder wie bei der Subarachnoidalblutung, da ist engmaschiges Blutdruckmanagement die Therapie, die wichtigste im Initialsetting.
Ja.
Dann bekommt der Patient das, wenn ich diese 8 Minuten investiere, schon 20, 30 Minuten, bevor er es üblicherweise bekommen würde.
Ja, genauso beim SAT.
Ja, beim SAT könnte man noch argumentieren, okay, wenn er jetzt ein Epiduralhämatom hat, dann ist das Allerwichtigste, dass der jetzt dekomprimiert wird.
Ja.
Aber die wenigsten Schädelhirntraumen sind Epiduralhämatome.
Ja.
Und auch hier wieder, der Patient kommt in den Schockraum und er wird sicher nicht vorher trepaniert, bevor da nicht eine Arterie drinnen ist. Zumindest in unseren Breitengraden nicht.
Absolut. Ein Feld, das jetzt auch wieder zunehmend diskutiert wird seit dem Release der letzten Guidelines, ist auch das ganze Post-ROSC-Management und die Arterial Line. Was hat sich denn da geändert, respektive wie siehst du das?
Ja, also in den aktuellen ERT-Leitlinien steht schon relativ früh im Post-ROSC-Management, nämlich als Immediate Task, genauso, also kurz nach dem EKG, wenn der Patient wieder einen ROSC hat, drinnen, dass man ein arterielles Monitoring etablieren soll. Warum steht das da drinnen? Weil wir sehen das ja auch prähospital sehr häufig, dass es zu Rearrests kommt.
Ja.
Und die kann man, wenn man invasiv misst, schon abfangen.
Ja.
Weil dann sieht man, okay, es geht langsam wieder weniger, ich muss Katecholamine geben. Man könnte das vermutlich auch alternativ machen, indem man ständig einen Ultraschall drauf Kopf draufhält aufs Herz. Dann könnte man das vermutlich auch ebenso gut steuern. Aber eine Arterie drinnen ist halt einfacher, weil man nicht die ganze Zeit...
Ist halt eine Maßnahme, kann ich anlegen und dann genau. auch auslassen.
Und ja. ich muss nicht schallen können dafür. Ich bin aber gespannt, ob das so drinnen bleibt, weil wenn jetzt eben ich als Gegenargument diese große Studie aus Frankreich mit der Arterie oder Nicht-Arterie bei Patienten im Schock auf Intensivstation heranziehe,
ja.
dann könnte man diese Aussage von den ERC-Leitlinien schon challengen. Achtung, hier ist wieder Unterschied akutes Event.
Ja.
Da macht es möglicherweise oder aus meiner Sicht schon Sinn, wenn man das macht. 6 Stunden später kann ich das von mir aus wieder rausziehen, die Arterie auf der Intensivstation, wenn der Patient schon stabilisiert ist.
Ja.
Aber wenn ich ihn 4 Stöcke durch Stiegenhaus runtertragen muss, dann hätte ich gerne eine Beat-to-Beat-Analyse von dem Blutdruck.
Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Übrigens, was mir einfach nur so durch den Kopf geht jetzt über das ganze letzte halbe Jahr, ist, es hat selten einen Guideline-Release gegeben, wo so oft von Experten die Randnotiz gefallen ist. Bin ich gespannt, ob das so drinnen bleibt. Du hast gesagt, Schlag-zu-Schlag-Monitoring. Gehen wir vielleicht darauf nochmal schnell ein bisschen ein. Ich habe vor kurzem eine Narkoseanleitung gehabt draußen. Das habe ich auch fotografiert. Das Foto habe ich dir auch gezeigt, wo wir begonnen haben bei einem nicht-invasiven Blutdruck von 109 zu 61. Die Narkose ist völlig problemlos gegangen. Es gab jetzt auch nicht wirklich massiv blutdrucksenkende Substanzen, die wir verwendet haben. Also das war eigentlich S-Cat only, ja, mit Relaxierung entsprechend. Und während die Kollegin den Airway-Management habe ich die Arterial Line etabliert und habe zuerst geglaubt, das stimmt irgendetwas mit der Line nicht, weil der Blutdruck dort war nachher 66 zu 45. Wie relevant ist denn dieser Unterschied? Du hast das zuerst schon gesagt, es gibt Studien dazu, wo diese Unterschiede innerklinisch ein bisschen angeschaut wurden.
Es gibt auch welche von Prähospital.
Ja, respektive, wie entstehen sie? Was ist das Problem? Ist es einfach die Genauigkeit der Maßnahme oder ist es dann doch häufig so, dass dieser Blutdruck bei Arterial Lines zu niedrig angezeigt werden soll, wenn er nicht perfekt gelagert ist? Weil da haben wir ja durchaus ein bisschen limitierte Möglichkeiten, wenn wir in einer RTW sind zum Beispiel.
Nein, es ist ein Unterschied im Messprinzip und in den Werten, die sich aus den verschiedenen Messmethoden ableiten lassen. Was soll das heißen? Wenn wir jetzt nicht invasiv Blutdruck messen, dann blasen wir den Cuff auf bis viel.
Ja.
Dann wird er langsam abgelassen und dann entstehen irgendwann Oszillationen, wenn ein bisschen Blut wieder hineinkommt.
Ja.
Und die Oszillationen gehen dann wieder weg, wenn das Blut ungehindert durchfließt.
Ja.
Und das Gerät rechnet sich aufgrund dieser Oszillationsentstehung aus, was ist der systolische und der diastolische Blutdruck und der mittlere arterielle Druck. Das heißt, es ist gekoppelt an diese Oszillationen. Beim invasiven gemessenen Blutdruck ist es eine elektrische Übertragung von dem Drucksignal direkt.
Ja.
Und da ergibt sich der systolische und diastolische Wert anhand des Druckes, der da übertragen wird, und der Mitteldruck aber aufgrund der Kurvenform. Das ist das Integral von dieser Kurve. Das heißt, es ist wesentlich exakter als diese Oszillationstechnik.
Ja.
Und interessanterweise eben in den Bereichen des Blutdrucks, wo es grenzwertig wird, also in den Hypotonen und in den sehr Hypertonen, wo die Kurvenform, wenn man es invasiv misst, auch sehr unterschiedlich sein kann.
Ja.
Genau damit hat der nicht-invasive Blutdruck Probleme, ihn korrekt zu messen.
Mhm.
Also das macht einen relevanten Unterschied. Ja, und insbesondere bei der Narkoseeinleitung, wie du sagst bei dem Beispiel, es passiert quasi unweigerlich bei vielen Patienten. Also nicht nur in unseren Daten und unseren Protokollen, die wir anschauen, kommt es regelhaft zu Blutdruckabfällen bei Narkose, sondern auch in anderen Systemen fällt bei ungefähr einem Viertel bis ein Fünftel der Patienten der Blutdruck nach Narkoseeinleitung ab. Mhm. Und zwar relativ unabhängig davon, was für Medikamente man verwendet. Interessanterweise, da gibt es eine Studie, die haben unterschiedliche Narkoseeinleitregime gehabt, unter anderem Rock only.
Ja.
Also nur relaxiert, weil die Patienten bewusstlos waren. Und diese Patienten sind am stärksten mit dem Blutdruck abgefallen.
Mhm.
Kann man sagen, aha, also Fentanyl ist ein blutdrucksteigendes Medikament, wenn ich das dazugebe. Stimmt natürlich nicht, aber die Ärzte und Ärztinnen, die dort waren, haben erkannt, okay, das ist der schlimmste Patient, dem gebe ich jetzt keine zusätzlichen Narkotika mehr, weil der sowieso schon im Eck ist.
Ja.
Und der fällt dann halt sowieso ab, jetzt aufgrund der Überdruckbeatmung.
Ja.
Ja, wenn wir noch zur Reanimation zurückkommen,
ja,
dann ist ja interessant, dass vor allem diese englische Gruppe, die den Blutdruck während der Reanimation beforschen,
ja,
relativ viel publizieren zum diastolischen Perfusionsdruck bei der, ja, Reanimation. Und dort, das hatte ich auch in den Guidelines jetzt wieder gefunden, das heißt, die Ergebnisse von deren Forschung zeigen halt, wenn man einen ausreichenden diastolischen Perfusionsdruck zusammenbringt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen ROS bekommt, höher.
Ja.
Jetzt stellt sich die Frage, wie bringt man das zusammen? Druckpunkt optimieren ist eine Variante. Die zweite theoretische Variante wäre, man steckt einen Ballonkatheter hinein und blockiert die Aorta. Also das wird noch spannend, was in den nächsten Jahren kommt.
Ich möchte gerne noch auf einen Punkt jetzt eingehen, der wirklich sehr praktisch ist, weil zwei Dinge, die für mich wirklich maßgeblich in den letzten 2 Jahren das Leben einfacher gemacht haben, rund um die prähospitale Line draußen, ist erstens einmal der Ultraschall. Nicht nur deswegen, weil ich dort auf der einen Seite jetzt beim radialen Zugang natürlich die Arterie schneller finde und besser sehe und wenn ich mir die Midline einblenden lasse, nachher auch besser treffe, sondern weil ich mit dem Verabreichungsort auch weiter nach proximal gehen kann und der Zugang dadurch weniger anfällig wird. Und der zweite Aspekt ist natürlich das, was du und auch der Sebastian immer wieder sagt, jetzt auch rund um unsere Studien, die wir machen am Studienfahrzeug, ist natürlich der Leistenzugang. Und dass der eigentlich aufgrund vom Kaliber des Gefäßes viel einfacher zu setzen ist. Was sind da deine Gedanken dazu? Was glaubst du, sollte das ideale Rettungssystem vorhalten und was wäre so dein Standard Operating Procedure, das du für die Arterial Line sehen würdest im klassischen Notarzteinsatz?
Also das kommt ein bisschen drauf an, wie üblich. Nein, mit dem Ultraschall ist es natürlich wesentlich einfacher. Die etablierten Punktionsorte sind die Arteria radialis und die Arteria femoralis. Man kann aber auch natürlich in der Cubita die Arterie hineinstechen. In der Carotis ist es eher schwierig. Also nicht schwierig, aber es sollte man es nicht machen. Also ich präferiere bei Patienten, die selber noch einen Herzschlag haben,
ja,
die Arteria radialis, weil ich glaube, dass es insgesamt weniger
Komplikationsanfällig
ist, ganz genau. Und mit dem Ultraschall, muss man sagen, ist es wirklich nicht mehr so schwierig, wie wenn man es tasten muss.
Ja.
Also auch bei einem Patienten, der wenig Blutdruck hat, ist die Arterie radialis meistens noch darstellbar. Und wenn man sie darstellen kann, dann kann man sie in den allermeisten Fällen auch punktieren.
Ja.
Die Arterie femoralis, da finde ich es mit dem Ultraschall manchmal gar nicht so leicht, weil die Schallqualität, weil es aufgrund der Tiefe und aufgrund des Fettgewebes darüber, ist nicht optimal.
Ja.
Und man kann zwar das Gefäß darstellen, aber da findet man manchmal die Nadel nicht mehr. Und dann kippt man den Schallkopf in die falsche Richtung, es ist ein bisschen verdreht. Also ich finde hier die anatomische Übersicht deutlich schwieriger. Also obwohl das Blutgefäß größer ist, ist es, finde ich, nicht ganz banal zu punktieren. In der Reanimationssituation allerdings ist die Arterie radialis meistens so fuzzig klein aufgrund unserer Katecholamingaben, dass man sie einfach gar nicht mehr sieht und dort kein Signal mehr findet und man sie deswegen auch nicht punktieren kann. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als in der Leiste zu stechen.
Wo ja durchaus auch bei guter Reanimation der Puls sogar noch tastbar ist, als erstes.
Ja, sozusagen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob wir da nicht den Venenpuls manchmal, wenn wir drauf füllen, fühlen, ja, durch die Reanimation.
Aber was ja auch schön ist.
Ja, nur wenn ich es ohne Ultraschall steche, dann steche ich möglicherweise ins falsche Gefäß rein. Deswegen glaube ich, dass unter Reanimation man das nur mit Ultraschall auch machen sollte. Was sollte man mitführen? Ein Notarztsystem sollte natürlich auf beides vorbereitet sein. Das heißt, eine radiale Arterie, was auch immer man da haben möchte, und eine femorale. Ich persönlich finde Femoralschleusen, also dünne Schleusen, einfacher als zum Beispiel ein Leadercut. Aber das ist nur eine persönliche Vorliebe. Ja. Da gibt es keine Studien, was besser ist.
Ja. Und natürlich gibt es auch noch den netten Benefit, dass ich immer auch eine arterielle Blutsample nehmen kann. Das ist auch das, was der Clemens vor 2 Folgen angesprochen hat, relativ klar. Auch mit ein Stück weit mit Blick aufs Schädel-Hirn-Trauma, weil ich dann natürlich theoretisch auch die Beatmung noch feiner anpassen kann an die Situation.
Ja, das stimmt natürlich. Arterial Blutsample ist natürlich super, aber überhaupt ein Blutsample ist super, weil wie häufig haben wir es, dass wir ein Venflon reinbringen, aber dann geht kein Blut mehr da raus und aus der Arterie geht halt in aller Regel schon im Blut heraus.
Das war für mich auch irgendwie so die zentrale Take-Home-Message aus der Folge mit dem Clemens, dass wir eigentlich ganz, ganz oft wunderbarst die Möglichkeit hätten, ein Gas zu machen und es einfach nicht machen, weil wir vielleicht auch oft nicht daran denken oder was.
Ja, aber auch das muss man sich nur antrainieren,
ja,
oder?
Ganz genau.
Arterie wandert rein, Blutgasspritze ist dran und man macht das Gas.
Genau, genauso wie man steigt ins Auto ein und der Schall ist schon an.
Richtig. Na, im OP ist es ja so, ja, wenn das vorbereitet wird von den Anästhesie-Pflegepersonal, dann ist in dieser Tasse mit der Arterie immer auch eine Blutgasspritze drinnen.
Ja. Jetzt lösen wir aber immer noch ein gewisses Problem nicht. Und zwar hast du das am Anfang schon gesagt, du hast am Anfang kurz angesprochen auf die Ausbildung. Ja, sie wird immer besser und trotzdem gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund ihrer klinischen Ausbildung oder aufgrund der Bereiche, wo sie gearbeitet haben, einfach nicht so routiniert sind im Legen von Arterial Lines wie jetzt ein routinierter Intensivmediziner. Was sagst du diesen Leuten? Es ist ein bisschen ähnlich wie beim Ultraschall, wenn man in etwas noch nicht so die Übung hat, steht man manchmal ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Was kann mir da helfen? Welches Mindset kann mir helfen? Wie trainiere ich das am besten? Gibt es Möglichkeiten, mir das auch noch on the job anzueignen?
Ja, natürlich. Es ist ein bisschen schwieriger, wenn du nur noch als hauptberuflicher Notarzt fährst, der nicht an ein Spital angebunden ist, weil dann bist du auf dich allein gestellt und hast wenig Tipps von irgendwem anderen. Ich glaube, am allereinfachsten ist es, in einem Operationssaal das zu lernen, weil der Patient dort in der Regel schläft, es tut ihm nicht weh, man hat keinen Zeitdruck, man hat optimale Bedingungen. Ja. Wenn man das nicht hat, dann glaube ich, dass es gescheit ist, dass man zuerst mal normal Venflon stechen lernen mit Ultraschall, weil das ist der wesentliche Skill. Ich muss das Gefäß treffen.
Richtig.
Und wenn ich das Venflonstech mit Ultraschall gut kann, dann treffe ich auch die Arterie. Ist halt ein festeres Gefäß, aber ich kann es genauso treffen. Und das Handling von wann mache ich jetzt den Schiebeschalter zu etc., das ist ja nur noch ein kleiner Side-Effekt.
Ja.
Also ich würde anfangen, wenn ich nur hauptberuflicher Notarzt bin, mit Ultraschall gezielt Venflonstechen. Wenn ich das kann, dann versuchen mal bei einem Patienten, wo es doch indiziert ist, aber jetzt nicht mega zeitkritisch ist, eine Arterie zu stechen und mir vornehmen, wenn es beim zweiten Mal nicht ist, dann breche ich ab und fahre ohne ins Spital und dann einfach üben, üben, üben.
Ja, ich glaube vor allem, das ist ja auch etwas, da kann man durchaus sein Team an Bord holen.
Ne?
Und durchaus sagen, hey, pass auf, schaut's, das ist kurzes 10 for 10. Überhaupt, wenn es nicht so zeitkritisch ist, sagen, schaut's, das sind die Vorteile, das erwarte ich mir davon. Wir geben uns wie bei der Intubation 2 Versuche, bind die ein bisschen ein und dadurch fällt ein Großteil des Drucks weg.
Ja, und man sieht dann, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wie banal das eigentlich ist. Und man sagt immer, gib mir die Arterie her, wenn man die Arterienkanüle nimmt. Aber in Wirklichkeit ist das nichts anderes als ein rosa Venflon, der halt bei uns in unserem Setting noch einen Schiebeschalter eingebaut hat. Aber in vielen Spitälern der Welt ist es die gleiche Kanüle, die man in die Vene steckt, wie in die Arterie.
Absolut. Und by the way, durchaus eine Maßnahme, die in anderen Ländern dieses Planeten auch nicht unbedingt vom Arzt durchgeführt werden müssen, gerade wenn Dinge parallel laufen sollen.
Das stimmt.
Da sind wir wieder bei unserem Zweimann-Cockpit mit den Performance-Indikatoren und dem gleichen Level an Skills, auf das wir ja hinarbeiten. Fassen wir die Kernaussagen dieser Episode kurz zusammen. Erstens, früher ist oft besser. Das frühzeitige Setzen einer Arterial Line kann von großem Vorteil sein, weil wir Patientinnen und Patienten prähospital oft in einer frühen, noch nicht vollständig dekompensierten Phase sehen. Genau dann sind Gefäße unter Umständen noch verhältnismäßig einfach zu punktieren, mitunter einfacher als später im Schockraum. Zweitens, Physiologie statt Surrogate. Nicht-invasive Blutdruckmessung stößt vor allem im Bereich der Extreme, also bei sehr niedrigen und sehr hohen Blutdruckwerten, rasch an ihre Grenzen. Die invasive Messung hingegen bildet die tatsächliche Druckkurve ab und liefert belastbare Werte. Genau in jenen Bereichen, in denen exakte und rasche Therapieentscheidungen besonders wichtig sind. Drittens. Zeit ist eine Frage des Workflows. Das prähospitale Setzen von Arterial Lines bedeutet nicht zwingend einen Zeitverlust. Entscheidend ist die Integration der Maßnahme in den Einsatzablauf. Werden Zeitfenster innerhalb der Versorgung sinnvoll genutzt, entsteht häufig kein relevanter Delay. Im Gegenteil. Therapie kann früher und gezielter beginnen. Viertens, Monitoring ist Therapie. Präzises Blutdruckmonitoring sollte die Grundlage für gezieltes Katecholaminmanagement sein. Besonders im Rahmen der Narkoseeinleitung, im Schock- oder im Post-ROSC-Setting wird invasives Monitoring damit zu einem aktiven therapeutischen Instrument. Fünftens, Indikation statt Automatismus. Arterial Lines sind kein Standard für alle Patientinnen und Patienten. Sie sind ein Werkzeug für klar definierte Situationen. Dort, wo präzises Monitoring einen echten zusätzlichen Nutzen für Therapie und Entscheidungsfindung bringt. Sechstens, Kontinuität an der Schnittstelle. Wird invasives Monitoring bereits prähospital etabliert, kann die innerklinische Versorgung nahtloser fortgeführt werden. Das reduziert insbesondere bei kritischen Patienten Brüche an der Übergabe und schafft echte Anschlussfähigkeit im Schockraum. Siebtens, Training schlägt Technik. Der limitierende Faktor ist selten das Material. Mit Ausbildung, Routine und der Unterstützung durch Ultraschall sinkt die Hürde deutlich und aus einer vermeintlich komplexen Maßnahme wird ein kontrollierbares Werkzeug.
Das ist quite funky.
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie sollte der Umgang mit arteriellen Zugängen im Rettungsdienst in 5 Jahren ausschauen? Selektives Spezialtool oder selbstverständlicher Bestandteil der Versorgung von instabilen Patienten?
Also ich würde mir wünschen, dass es weiterhin eine Maßnahme bleibt, die kritisch zu hinterfragen ist. Macht es bei diesen Patienten jetzt Sinn, das zu tun? Wenn aber die Entscheidung gefallen ist, ja, das macht Sinn und ich es mache, dann möchte ich mich nicht jedes Mal erklären müssen, warum das jetzt sinnvoll ist.
Ich glaube, da steckt ein Aufruf drinnen, der generell auch für viele Maßnahmen, die draußen halt in diese Denke hineinpassen, die wir da gerade diskutiert haben, irgendwann einmal genannt werden muss, weil eben auch wirklich das System ein bisschen in einem Umbruch ist. Zumindest hier in unserem superurbanen Bereich, wo wir an Spezialisierung immer mehr zunehmen, wo die Teams immer sophisticateder werden, wo sie immer größer werden auch, dass wir einfach auch akzeptieren, dass ein gewisser Teil in prähospitalen Setting passiert und dass nicht jeder Einsatz automatisch sofort auf Druck so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht werden muss, sondern halt eben auch die Patienten durchaus auch schon sehr stark davon profitieren können, wenn wir draußen gewisse Handlungen setzen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist Teil unseres Change Managements, ja, das wir da zeigen müssen.
Dass wir auch versuchen müssen mit diesem Projekt, das wir hier in Wien über unsere Einheit, das zentrale Oberarztfahrzeug, versuchen rauszubringen, auch ein bisschen an den Mann bringen. Da ist das ein Bestandteil. By the way, auch durchaus eine Serviceleistung, die man sich als Notarzt jederzeit wie als Toolbox an den Einsatzort holen kann.
Ja, und da ist eben wieder die klassische, oh ja, wenn ich den nachalarmiere, dann dauert das viel zu lang, bin ich doch schon lange im Spital. Das zeigt die Realität nicht. Ja. Also auch wenn man nachalarmiert wird, kommt man in der Regel zu einem relevanten Zeitpunkt an und das Fahrzeug ist noch nicht im Spital. Also auch da wird wieder eigentlich die Wahrnehmung ist falsch.
Also es verzögert nicht, sondern im besten Fall beschleunigt sogar.
Ja.
Je nachdem, was alles parallel laufen kann. Und Dinge im Vier-Augen-Prinzip zu machen, sind immer schlau.
Das auf jeden Fall.
Hast du noch Ergänzungen, Tom? Irgendetwas, was du noch loswerden willst?
Ja, innerklinisch würde es niemand hinterfragen, wenn man bei einem kritischen Patienten zu einer Narkoseeinleitung zum Beispiel eine Arterie legt. Und ich bin immer noch verwundert, warum es prähospital für so viel Aufregung sorgt. Und ja, wenn ich mir das wünschen darf, dann, dass sich diese Aufregung legt und weil alle erkennen, dass es nicht ganz deppert ist, in der richtigen Indikation hier einen Schlauch in eine Arterie zu stecken.
Es muss halt immer um den Patienten gehen und nicht um den Aktionismus.
Natürlich.
Ja. Tom, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen zu dieser Folge. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und wir hören uns alle spätestens im Sommer, wenn der grauslige Schnee nicht mehr liegt.
Ja, vielen lieben Dank und einen schönen Abend noch.
Wenn wir die Kernaussagen über das Gehörte zusammennehmen, dann geht es am Ende um eine zentrale Frage. Wie viel präzise Medizin wollen und können wir heute schon prähospital anbieten? Und genau hier interessiert uns eure Perspektive, daher nochmal unser Aufruf. Wie erlebt ihr den prähospitalen Einsatz von Arterial Lines? Wo seht ihr Chancen, wo Grenzen, wo offene Fragen? Schreibt uns gerne an response.podcast@mr70.wien.gv.at oder meldet euch direkt bei mir auf Instagram unter @drbenthal. In zukünftigen Episoden greifen wir ausgewählte Rückmeldungen auf, lesen sie vor und ordnen sie gemeinsam ein. Mein Name ist Ben Thal. Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und kommt gut durch eure Einsätze. Baba aus Wien und bis zum nächsten Mal.